Radio Prag Nachrichten.
Tschechien begrüßt die UN-Resolution gegen Libyen und hofft auf Friedensverhandlungen. Finanzminister Kalousek hat den ersten Entwurf seiner Steuerreform vorgestellt. Die Polizei bereitet sich auf einen massiven Einsatz bei der 1. Mai-Demo der Rechtsextremisten vor. Die Tschechische Republik begrüßt den Beschluss des Weltsicherheitsrates der Vereinten Nationen für ein Eingreifen in die Kämpfe in Libyen, unter anderem durch die Verhängung einer Flugverbotszone. Tschechien unterstützt die Schritte zum Schutze der Zivilbevölkerung und zur Beendigung der blutigen Auseinandersetzung. Premier Necas lobte insbesondere die Entscheidung, die Staaten der Arabischen Liga einzubeziehen. Das tschechische Außenministerium zeigte sich in einer schriftlichen Verlautbarung vom Freitag tief besorgt über die Situation in Libyen und ihre Opfer. Die Resolution müsse zu Friedensverhandlungen führen, betonte Außenminister Schwarzenberg. Verteidigungsminister Vondra sagte gegenüber dem tschechischen Rundfunk, er halte einen Einsatz der tschechischen Armee für unwahrscheinlich. Der UN-Sicherheitsrat beschloss am Donnerstag Schritte gegen den libyschen Diktator Gaddafi, die über eine Flugverbotszone hinausgehen. Der Einsatz von Bodentruppen wurde jedoch ausgeschlossen. Finanzminister Kalousek hat am Freitag einen ersten Entwurf für die Steuerreform vorgestellt. Danach soll der seit einigen Jahren gültige einheitliche Steuersatz von 15% aufgehoben werden. Berechnungsgrundlage war der sogenannte Superbruttolohn. Der neue Entwurf rechnet mit einem 19-prozentigen Steuersatz, der jedoch vom herkömmlichen Bruttolohn abgezogen werden soll. Zugleich plant das Ministerium, die Mehrzahl der steuerlichen Ausnahmen abzuschaffen. So sollen die Abzahlung von Zinsen aus Hypotheken und Bausparkrediten schrittweise nicht mehr steuerbefreit sein. Der steuerbefreite Betrag soll zunächst von 300.000 Kronen auf 150.000 Kronen gesenkt werden. Verträge, die im kommenden Jahr abgeschlossen werden, sollen nicht mehr steuerbefreit sein. Steuerexperten lobten vor allem die Vereinfachung des Systems. Finanziell brächten die Maßnahmen den Bürgern jedoch kaum Erleichterungen, hieß es. Das Bezirksgericht von Prag 8 hat den mutmaßlichen Mörder der 9-jährigen Anna Janatkova auf Antrag der Staatsanwaltschaft ins Gefängnis geschickt. Den Antrag zur Inhaftierung des 41-jährigen Mannes hatte die Staatsanwältin am Freitagmorgen eingereicht und mit Fluchtgefahr begründet. Dem Internetserver Aktualnet.cz zufolge verfügt die Polizei neben zahlreichen indirekten Beweisen gegen den Beschuldigten auch über biologische Spuren des Mannes an der Leiche des Mädchens. Die Leiche des seit 5 Monaten vermissten Mädchens wurde am Mittwoch im Prager Stadtteil Troja gefunden. Die Polizei bereitet im Zusammenhang mit dem für den 1. Mai in Brünn angekündigten Treffen der rechtsradikalen Arbeiterjugend massive Sicherheitsmaßnahmen vor. Das sagte am Freitag Polizeipräsident Lessi gegenüber der Presseagentur CTK. Im Hinblick darauf, dass Brünn der rechtsradikalen Szene häufig als Bühne diene, wolle man unangemessenes Verhalten nicht tolerieren, so Lessi. Am 1. Mai werden auch Polizeikräfte aus anderen Regionen des Landes eingesetzt. Die rechtsradikale Arbeiterjugend gehört zur sogenannten Arbeiterpartei der sozialen Gerechtigkeit, die entstanden war, nachdem die Vorgängerorganisation Arbeiterpartei vom obersten Verwaltungsgericht verboten worden war. Die norwegische Billigfluggesellschaft Norwegian Air Shuttle plant ab dem 2. Juni die Einrichtung der Flugverbindung Prag-Stockholm. Das gab am Freitag der Prager Flughafen bekannt. Jeweils 3 Hin- und Rückflüge will die Gesellschaft jede Woche anbieten. Bisher wird die Verbindung Prag-Stockholm von der tschechischen Fluggesellschaft CSA angeboten. Das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt mit Schnee oder Schneeregen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 3 und 7 Grad Celsius, in Lagen über 1000 Metern bei minus 1 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Christian Rühmkorff.
Und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Margareta Kachlikova. Im heutigen Tagesecho haben wir für Sie Folgendes auf dem Programm. Wir fassen die tschechischen Reaktionen auf den neuesten Beschluss des UN-Sicherheitsrates gegen Libyen zusammen. Und wir informieren über den bisher umfangreichsten Fall, in dem die Antikorruptionspolizei in Tschechien ermittelt hat. 52 Personen wurden angeklagt, die im Verdacht stehen, Aufträge des Verteidigungsministeriums manipuliert zu haben. Der Sprachkurs gilt dem Buch. Es findet doch eben die Buchmesse in Leipzig statt und darüber hinaus wird der Monat März hierzulande als Monat des Buches begangen. Und in der Sendereihe Reiseland Tschechien laden wir Sie in die nahe von Prag gelegene mittelalterliche Festung Ševčice ein. Bleiben Sie dran! Die Ereignisse rund um Libyen überschlagen sich derzeit. Am Donnerstag hat der UN-Sicherheitsrat Luftangriffe gegen die Truppen des Machthabers Muammar al-Gaddafi beschlossen. Beteiligen wollen sich vor allem die USA, Großbritannien und Frankreich, aber auch einige arabische Staaten. Als Reaktion darauf hat Gaddafi den Luftraum über seinem Land gesperrt. Zudem hat er eine erneute Offensive gegen die Rebellen gestartet. Till Janzer fasst die Reaktionen aus Tschechien zum UNO-Entscheid und zur Lage in Libyen zusammen.
Längst nicht alle westlichen Staaten sind sich einig über den Militäreinsatz zur Durchsetzung einer Flugverbotszone über Libyen. Deutschland enthielt sich zum Beispiel bei der Abstimmung im UNO-Sicherheitsrat und will sich nicht beteiligen. Tschechien hat keinen Sitz im Sicherheitsrat, die Armee verfügt aber über Abfangjäger vom Typ Gripen. Stehen Sie zum Einsatz bereit? Verteidigungsminister Alexander Vondra.
Nein, denn sie sind nicht dafür ausgerüstet. Von Anfang an habe ich gesagt, dass wir uns da nicht aufdrängen. Vor allem sollten das jene tun, die mit ihrer Streitkraft garantieren können, Truppen zu entsenden. Das ist aber bei uns nicht der Fall.
Mit den Luftangriffen sollen Zivilisten und von Zivilisten bewohnte Gebiete vor Gaddafis Truppen geschützt werden. Der Prager Politologe Michael Romanzow glaubt, dass ein Einsatz des Westens entscheidend sein könnte für den Kampf der Aufständischen gegen den Despoten Gaddafi. Die Staaten der Arabischen Liga hätten um die Flugverbotszone ersucht und auch ohne unmittelbare Hilfe der USA dürften Frankreich und Großbritannien zusammen stärker als die libysche Luftwaffe sein, schätzt Romanzow. In den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks skizzierte der Politologe ein mögliches Vorgehen.
An vorderster Stelle und unerlässlich ist, die Flugabwehr Gaddafis auszuschalten. Wir können davon ausgehen, dass die Briten und die Franzosen ausreichend Informationen haben, wo diese stationiert ist und um welche Waffen es sich handelt. Falls dies gelingt, werden wir Zeugen von Angriffen gegen die Informationstechnik und unter Umständen auch gegen Militäreinheiten, die die Stadt Benghazi bedrohen. Das sollte den Aufständischen ermöglichen, ihre Kräfte zu konsolidieren und die Zivilbevölkerung zu schützen.
Den Informationen nach soll der Militäreinsatz gegen Libyen noch am Freitag beginnen. Gaddafi hat allerdings im Falle eines Angriffs westlicher Armeen mit Gegenschlägen gedroht.
Till Janzer hat berichtet. Korruption hierzulande ist sie ein großes Problem. Nicht von ungefähr liegt Tschechien in der von der Nichtregierungsorganisation Transparency International geführten Korruptionsrangliste nur auf einem mittleren Platz. Weit hinter Ländern wie der Schweiz, Deutschland und Österreich. Sehr stark beigetragen zu diesem unrühmlichen Image haben vor allem Machenschaften bei Rüstungsaufträgen. Wie zum Beleg für diese Tatsache hat die Staatsanwaltschaft des Kreises Budweis am Donnerstag 52 Personen angeklagt, die im Verdacht stehen, Aufträge des Verteidigungsministeriums manipuliert zu haben. Lothar Martin berichtet.
Es ist die größte Affäre, mit der sich die Kriminalisten der Antikorruptionsabteilung der tschechischen Polizei bisher befasst haben. Nach ihren Erkenntnissen hat eine wie die Mafia strukturierte Organisation von Beamten, Unternehmern und Rechtsanwälten im Verteidigungsministerium nach Belieben geschaltet und gewaltet. Betroffen waren vor allem Aufträge zur Sanierung von Armeegebäuden und zu ihrer weiteren Nutzung. Die Mafia trieb die Kosten in die Höhe, um einen Großteil des Geldes selbst einzustreichen. Wie die Tatverdächtigen dabei vorgegangen sind, dazu der Leiter des Amtes zur Enthüllung von Korruption im südböhmischen Budweis, Marek Belko.
Es gab verschiedene Absprachen bei ausgewählten Aufträgen und nachfolgend zur Manipulierung des Verfahrens zur Auftragsvergabe. Das heißt, unter den Interessenten wurden in der Regel 5 Bewerber in die engere Auswahl gezogen. Die Aufträge wurden dann aber an Firmen vergeben, die sich bereits vorher abgesprochen hatten. Danach wurden die Preise abgestimmt, ohne dass andere Firmen eine reelle Chance hatten. Denn die Sieger des Auswahlverfahrens standen schon im Vorhinein fest.
Unter den 52 Personen, die am Donnerstag bei der Staatsanwaltschaft des Kreises Budweis wegen des Verdachts der Korruption angeklagt wurden, sind 11 ehemalige Beamte des Verteidigungsministeriums, darunter ein Abteilungsleiter, 38 Unternehmer und deren Angestellte, 2 Notare und ein Anwalt. Der bevorstehende Monsterprozess bereitet allerdings logistische Probleme, sagt der Budweiser Staatsanwalt Barnabas Liška.
Die Anklageschrift umfasst nicht weniger als 116 Seiten und es wird große organisatorische Probleme geben, was die Räumlichkeit für die Durchführung des Prozesses betrifft. Die 52 Angeklagten erhalten je einen Pflichtverteidiger zur Seite, sodass auf der Seite der Angeklagten insgesamt 104 Personen sitzen werden und alle müssen gleichzeitig in einem Raum sein.
Der Polizei zufolge haben die Angeklagten mindestens 30 Aufträge im Gesamtwert von 300 Millionen Kronen, das entspricht umgerechnet 12,5 Millionen Euro, manipuliert. Vielleicht war dieser Fall zudem der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Denn ebenso am Donnerstag hat das Regierungskabinett bei seiner Sitzung unter anderem eine Novelle zum Gesetz über öffentliche Aufträge formuliert und gebilligt. Dies soll strenge Regeln für die Vergabe von Aufträgen in den Sektoren Verteidigung und Sicherheit schaffen.
Das war Lothar Martin mit seinen Informationen über eine der größten Korruptionsaffären Tschechiens. Sie hören Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland. Es geht gleich weiter mit unserem Tschechischkurs. Nachdem wir Sie in unseren Sendungen der letzten Woche zur Buchmesse
Knižní veletrh
nach Leipzig eingeladen haben, wollen wir uns auch in Tschechisch gesagt dem Thema Buch
Kniha
bzw.
Knižka
zuwenden. Der März gilt nämlich in Tschechien als Monat des Buches
Měsíc knihy,
und zwar bereits seit 1955. Wie das gesamte Erbe der kommunistischen Zeit geriet auch diese Tradition nach der Wende teilweise in Vergessenheit. Trotzdem wird daran heute wieder angeknüpft, zum Beispiel mit dem Monat der Leser,
Měsíc čtenářů,
der mit zahlreichen Sonderveranstaltungen in den Bibliotheken hierzulande begangen wird. Am Anfang des Wegs eines Buches zum Leser steht ein Schriftsteller,
Spisovatel,
bzw. ein Dichter,
Básník,
der das Buch schreibt,
Napsat knihu.
Einen Unterschied zwischen unseren beiden Sprachen gibt es beim Wort Autor. Während der Autor im Deutschen eben auf dem Feld der Literatur tätig ist, bezieht sich das Wort
Autor
im Tschechischen auf einen Urheber oder Verfasser allgemein, also
Autor
eines Buches,
Autor
eines Musikwerks. Bei
Autoři
eines Films handelt es sich um das ganze Drehteam, auch etwa ein Gesetz kann einen Autor haben,
Autor zákona.
Wenn der Text eines Buches fertig ist, wird das Buch in einem Buchverlag
Nakladatelství
von einem Redakteur bearbeitet und herausgegeben.
Vydat knihu.
Aus der Buchdruckerei
Tiskárna
führt sein Weg in eine Buchhandlung
Knihkupectví,
wo es verkauft wird, beziehungsweise in eine Bibliothek
Knihovna,
wo es ausgeliehen werden kann. Im Buchladen oder in der Bibliothek wartet das Buch dann auf seinen Leser,
Čtenář,
bzw. seine Leserin,
Čtenářka,
der oder die es lesen wird,
číst,
oder
přečistce.
Dem Buch der Literatur,
Literatura,
und deren Genres,
Genre,
werden wir uns auch in der kommenden Woche widmen. Bis dahin auf Wiederhören.
Naslyšenou.
Soweit tschechisch gesagt. An der alten Straße, die von Prag nach Mladá Boleslav, Jungbunzlau führt, einige Kilometer von Prag entfernt, liegt die Gemeinde Třevčice. Das heutzutage eher unauffällige Dorf hat eine bemerkenswerte Geschichte, von der einige erhalten gebliebene Baudenkmäler zeugen. Am bedeutendsten davon ist die mittelalterliche Festung. Nach Třevčice lädt sie Martina Schneiberková im folgenden Reiseland Tschechien ein.
Reiseland Tschechien.
die Gemeinde Drzewczyce entstanden ist, ist nicht bekannt. Es wird vermutet, dass sie von einem Angehörigen am Hof der Przemyslin gegründet wurde, der Drzewiec hieß. Heute hat die Gemeinde rund 500 Einwohner und ist ein beliebtes Ausflugsziel der Prager. In Drzewczyce sind gleich mehrere historische Sehenswürdigkeiten erhalten geblieben. Neben dem Glockenturm und der ursprünglich romanischen St. Bartholomäuskirche befinden sich auf dem Gebiet der Gemeinde auch 5 Barockkapellen, die Bestandteil der sogenannten Via Sacra sind. Die Via Sacra wurde am Ende des 17. Jahrhunderts entlang der Straße, die von Prag nach Altbunzlau führt, zum Andenken an den heiligen Wenzel erbaut. Von den insgesamt 44 Kapellen, die es zwischen Prag und Stará Boleslav gab, sind insgesamt noch 29 erhalten geblieben. Der größte Besuchermagnet in Drzewczyce ist jedoch die mittelalterliche Festung. Sie ist mit der Geschichte des Ortes eng verbunden, stammt aus dem 14. Jahrhundert und wurde mehrmals umgebaut, das letzte Mal in der Barockzeit. Die Reste des Originalpalastes lassen sich im Souterrain des Gebäudes besichtigen. Vladimír Žinišek kümmert sich für den Privatbesitzer um das Burgareal.
Je to chráněná památka, je to jedinečná analogie, už nic těch barokních sýpek jako...
Diese Sehenswürdigkeit steht unter Denkmalschutz. Es gibt zwar mehrere Barockspeicher, die aus ehemals mittelalterlichen Festungen oder Burgen entstanden sind. Bei diesem Bau ist aber der Originalgrundriss der Burg erhalten geblieben. Das Burggelände wurde nur später vergrößert, die Kettenbrücke eingemauert. Es wurde ein neuer Eingang zur Festung geschaffen. Die gotische Befestigungsmauer blieb aber stehen, es wurde nur eine Stirnwand eingefügt, als die Festung im Barock zu einem Speicher umgebaut wurde.
Der Barockumbau der mittelalterlichen Residenz sei vor etwa 270 Jahren beendet worden, erzählt Žinišek. Dort, wo die Festung heute steht, habe es bereits im Frühmittelalter eine Siedlung gegeben.
Die erste Erwähnung einer Burg oder einer Festung in Drzewczyce stammt aus dem Jahre 1052. Davon wissen wir dank den Mitarbeitern der Denkmalschutzabteilung der Prager Burg. Als sie nach Materialien über die Prager Burg suchten, stießen sie mehrmals auf den Begriff Villa Drzewczyce. Sie waren selbst überrascht, dass dieser Ort so oft erwähnt wurde. Die Erkenntnisse über diese Burg haben sie in einem Büchlein zusammengefasst. Das hiesige Grundstück gehörte höchstwahrscheinlich dem Przemyslidenfürst Przetislav. Er soll seine spätere Frau Judith von Schweinfurt, die Tochter Heinrichs von Nordgau, aus einem Nonnenkloster in Schweinfurt entführt haben. Ich glaube, dass er als Reue für diese Tat der Kirche ein Geschenk machte. Denn die erste Erwähnung von Drzewczyce ist eben die Notiz, dass Fürst Przetislav den Ort der Kirche in Stará Boleslav schenkte.
Drzewczyce gehörte später auch einigen Bischöfen, beispielsweise dem Bischof von Litomyschl oder dem Bischof von Olmütz. Die Gemeinde sowie die ganze Region wurden während des Dreißigjährigen Krieges sehr in Mitleidenschaft gezogen. Zur Wiederbelebung des Ortes kam es erst im 18. Jahrhundert. Wieder einiges später, im Jahre 1860, kaufte der österreichische Erzherzog und toskanische Großherzog Leopold II. Die gesamten Besitzungen. Als er 1870 starb, erbte Ludwig Salvator von Österreich Toskana sie. Unter ihm ist den historischen Quellen zufolge die ganze Gegend um Brandis nad Labem aufgeblüht. In der Gemeindechronik hieß es damals, Drzewczyce gehört zu den schönsten und am meisten gebildeten Gemeinden des ganzen Bezirks. In der Festung in Drzewczyce können sich die Besucher nicht nur mit der Geschichte des Ortes, sondern in Kürze auch mit der Geschichte von ganz Böhmen bekannt machen, behauptet Wladimír Žinišek. Er macht auf eine Sammlung von Gemälden des Malers Wladimír Pechar aufmerksam, die in der Festung ausgestellt ist. Die Gemälde sind in den vergangenen 10 Jahren entstanden.
Es handelt sich um Porträts von namhaften Persönlichkeiten der tschechischen Geschichte. Die Ausstellung beginnt mit dem Porträt des sagenhaften Urvaters Čech. Die Porträts der böhmischen Herrscher begann Pecha eigentlich als Illustrationen für ein Buch des bekannten tschechischen Historikers Dušan Třeštík zu malen. Mit der Zeit hat er daraus Ölgemälde gemacht und diese Auswahl historischer Persönlichkeiten um weitere Porträts ergänzt. Aus den Gemälden wurde schließlich eine Dauerausstellung in Ševčice zusammengestellt. Jeder kann praktisch zu jeder Zeit, falls er sich bei uns vorher telefonisch anmeldet, die Galerie der tschechischen Persönlichkeiten besichtigen. Ich glaube, dass die historischen Porträts wunderbar hierher passen. Zudem hängen sie im alten gotischen Teil der Festung.
Aber nicht nur wegen der Porträtsammlung ist die gotische Festung einen Besuch wert. In Ševčice werden regelmäßig historische Jahrmärkte, Ritterspiele oder auch weitere Veranstaltungen organisiert. Am 30. April soll zum Beispiel eine Feier zur Walpurgisnacht in Ševčice steigen.
Mit Martina Schneibergová sind Sie nach Třeštice gereist. Und damit sind wir am Ende unserer publizistischen Beiträge angelangt. Im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich Markéta Kachlíková. Sie empfangen Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.